Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf das PGA Championship in Quail Hollow in Charlotte, North Carolina ausgetragen und es wurde am Ende zum großen Triumphmarsch von Justin Thomas. Der US-Amerikaner holt seinen vierten Saisonsieg auf der PGA Tour, den ersten auf amerikanischem Festland und seinen fünften Titel insgesamt in seiner Karriere auf dieser großen Tour. Wie er das gemacht hat und wie viel Glück er vor allen Dingen auch dabei hatte, das besprechen wir heute bei Nur Golf auf meinsportradio.de, genauso wie die nächsten Wochen von Rory McIlroy, denn was bei dem ansteht, da werden wir gleich mal etwas näher drauf eingehen, denn das PGA Championship verlief nicht so, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Bei uns heute in der Runde die beiden Kollegen von golfpost.de, Tobias Hennig und Robin Bulitz. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Und natürlich ist auch unsere Kollegin Desiree Wolf wieder mit von der Partie bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Hallo Desiree.
Hallo zusammen.
Also, und wir blicken gleich im Quartett auf dieses PGA Championship zurück und wir starten mit dem Blick aufs Leaderboard. Justin Thomas also mit -8 am Ende. Der Mann ganz oben hat sich noch hochgespielt am Schlusstag. Zweiter Francesco Molinari, schlaggleich mit Patrick Reed, beide bei -6 und Louis Oosthuizen, der kommt auch noch dazu. Also drei schlaggleich platzierte Zweite bei -6 auf den Plätzen und Ricky Fowler und Hideki Matsuyama, die teilen sich den fünften Platz. Und Matsuyama, der fiel am Schlusstag aus der Führung noch ein bisschen zurück, genauso wie Kevin Kistner. Was bei den beiden falsch lief, auch das besprechen wir hier jetzt in der Sendung. Lasst uns zuerst mit Justin Thomas anfangen. Tobias, das war... Ja, es ist sein Jahr, kann man eigentlich wirklich so sagen.
Ja, das ist definitiv sein Jahr bisher gewesen. Wie du eben schon gesagt hast, schon drei Turniere im Verlauf der Saison gewonnen. Ich glaube, eins davon war noch 2016. Mhm. Und ein cooler Typ, der echt einen guten Lauf hat aus dieser Riege der Anfang 20-Jährigen, aus dem selben bzw. ähnlichen Jahrgang wie John Spieth, Ricky Fowler, John Rahm und so weiter, einer dieser jungen College Boys, die einen guten Weg gefunden haben und ja, gutes Turnier gespielt.
Und natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, Robin. Wenn ich Glück sage, dann spreche ich natürlich das 10. Loch an, wo er ja zweimal Glück hatte. Erst ein Abpraller vom Baum aus Fairway und dann diesen unglaublichen Putt, der ja eine Stunde brauchte, bis er ins Loch fiel.
Ja, also an Loch 10 trifft einfach mal wieder zu, das Glück ist mit den Tüchtigen. Justin Thomas hat ordentlich Gas gegeben auf der Finalrunde, hat angegriffen, hat ein bisschen attackiert. Und wenn dann der Ball natürlich vom Baum dann zurück aufs Fairway springt und dann auch noch so ein Putt mit reinfällt, das ist, glaube ich, der Moment zu Beginn der Backline. Damit hat er sich, glaube ich, sogar in die geteilte Führung gespielt, das erste Mal am Finaltag. Und ab dem Moment ist er da vorne wegmarschiert. Und das ist natürlich dann der Moment, wenn dir dieser Putt reinfällt, auf den du 15 bis 20 Sekunden wartest, dann... Ja, ist das Momentum absolut auf deiner Seite und dann gehst du da durch, dann an der 13 verfehlt er das Grün auf ein paar 3 und spielt das Chip in Birdie. Das ist einfach, da bist du so gepusht als Profi, dass du dann wirklich diesen Moment bekommst, der dich ja dann dieses Turnier gewinnen lässt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn dann im Feld beziehungsweise deine Verfolger, die zu dem Zeitpunkt ja noch Kevin Kistner und Hideki Matsuyama hießen, die haben auf der 10 auch beide das Birdie gespielt, aber haben beide dann einen Stretch von 3 Bogies nacheinander hinterhergelegt. Mhm. Und damit war das Thema gegessen. Auf einmal waren dann natürlich ganz andere Spieler wieder oben mit dabei. Ich muss allgemein sagen, ich habe die komplette Runde gestern bei uns gefeatured und es war eine der verrücktesten Major-Finalrunden, die ich seit langer Zeit gesehen habe, weil es haben auf einmal 6, 7, 8 Leute mit Justin Thomas zusammen da oben um den Sieg mitgespielt. Auf einmal kam Ricky Fowler, der eine super Finalrunde gespielt hatte, stand mit seinen 5 unter gar nicht mehr so schlecht da. Louis Oosthuizen spielt auf einmal einen Eagle auf der 15 war es, glaube ich, und ist wieder oben mit dabei. Patrick Reed spielt einfach nur eine solide Runde und Francesco Molinari ist als allererster von den Jungs fertig, weit vor allen anderen und hat fast noch die Chancen auf ein Playoff. Es ging wirklich hin und her. Es war super spannend, das zu verfolgen, ja. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber Justin Thomas hat einfach das Glück auf seiner Seite ein bisschen gehabt, ja. Diesen unbedingten Willen gehabt, vor allen Dingen, nachdem er bei der US Open ja auch am Finaltag die Chance hatte, das Turnier zu gewinnen, nachdem er am Moving Day so eine sensationelle Runde gespielt hatte. Und jetzt hat er halt einfach die Ruhe gehabt, die er vielleicht bei der US Open noch nicht hatte.
Wir lassen ihn einfach mal erzählen, wie er seine Back Nine gesehen hat.
Walking up to 12 green, there was maybe 5 of us at 7 under and I had no idea it was that close. I mean, I kind of thought it was Hideki and I were, you know, at around 7 or 8 or whatever he was, or 6 or 7, and then some other guys. And then I saw P. Reed was playing well. I saw Rick was kind of making a run. I saw Francesco was up there. And then obviously Kiz and Stroud behind us. To see that was kind of crazy. And then that chip in on 13 was probably the most berserk I've ever gone on the golf course. I'm kind of interested to see how I looked for that. But it was nice. You know, I made did a bad tee shot on 14, but got out of there with a good par. And then, I hit a good little pitch after a chunk to 5-iron and just missed the putt on 15. So I kind of, I played 16, 17, 18 well all week, I felt like. And it wasn't like, I mean, obviously I'm nervous, I want to win, but I was a lot more comfortable and calm than I thought I would be. So just kind of going through those holes knowing that, you know, I've done this a million times. I know that's cliche and everyone says it, but and Jimmy did an unbelievable job of keeping me calm. So it was, felt like it was a great, great team win for us.
Auch hier wieder der Dank und das Lob an den Caddy, ihn eben ruhig gehalten zu haben in der entscheidenden Phase. Desiree, die Ruhe, die hatten Hideki Matsuyama zum Beispiel oder auch der von Justin Thomas eben angesprochene Chris Stroud hinten raus nicht.
Nee, denn ist dann einfach so ein bisschen der Touch abhanden gekommen. Was mich erst so ein bisschen verwundert, weil Matsuyama immer so unerschütterlich wirkt und gerade Justin Thomas eigentlich eher dafür bekannt war, dass er gerne mal einfach emotional wird auf dem Platz, noch krasser eigentlich, als es George Spieth ja auch war am Anfang seiner Karriere. Das klingt so, als ob die schon 10 Jahre alt wäre, aber gut. Da kämpft natürlich jeder anders mit seinen Emotionen, aber bei Matsuyama ist immer so ein bisschen das Gefühl, er hat es eigenen Griff. Und die Bogey-Serie, die dann da gestartet hat, kam mich fast so ein bisschen überraschend. Und Justin Thomas hat genau das Gegenteil gemacht, dieses ruhige, was Robin auch vorhin schon beschrieben hat, selber so empfunden. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass es mit den Besonderen zusammenhängt. Und meist geht ein Major-Sieg ja irgendeine wirklich fiese Major-Niederlage voraus. Also du musst eigentlich normalerweise schon eine wirklich tiefschürfende Erfahrung mal gemacht haben und die logischerweise, wenn du nicht gewinnst, dann ist es negativ, um vielleicht dann auch wirklich die Ruhe und die Nerven zu haben, dass beim zweiten, dritten, bei Sergio war es dann ein bisschen länger hin, aber gut, aber bei einem wiederholten Mal dann bei einem Major auch durchziehen zu können. Das ist einfach eine andere Situation als bei einem Turnier. Und Justin Thomas wirkte dann gestern auf der Final Round tatsächlich so, als ob er einfach jetzt reif dafür wäre. Und er hat mit seinem eben auch, ist ja auch sein Coach, hat auch wirklich viel daran gearbeitet, eben nicht unkontrolliert ärgerlich zu sein auf dem Platz, sondern emotional okay, aber so ein bisschen besser im Griff haben. Und ich denke, das hat offensichtlich Früchte getragen und das hat auch zu diesem Sieg getragen. Und was ja die krasseste Geschichte überhaupt ist, dass Justin vor der Schlussrunde, er seine Freundin gesagt hat, soll ihren Flug umbuchen. Die wäre irgendwie abends 18 Uhr nach Chicago geflogen und er hat gesagt, nee, buch mal um auf später. Ich habe das Gefühl, das könnte etwas werden und dann möchte ich, dass du dabei bist bei der Siegerehrung.
Das Gefühl, Tobi, hat ihn also nicht getrübt. Es hat einfach dann für ihn funktioniert. Großartige Leistung von Justin Thomas. Aber weil wir bei ihm eben über Glück gesprochen hatten, Tobi, bei Hideki Matsuyama auch ein bisschen Pech dabei. Ausgelippt an der 16, da hätte es vielleicht nochmal eng werden können.
Ja, hätte es durchaus. Er lag zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei auf der 16 war er noch 6 oder 7 unter, also war wirklich noch nah dran. Und der Abschlag auf der 16, der war sogar noch schlechter. Was heißt noch schlechter? Quatsch. Justin Thomas hat ja auf der 18 dann den Bunker getroffen gehabt, auf der 16 lag lag Matsuyama ja noch recht im Rough. Wobei auf der 16 hatte Matsuyama natürlich auch verdammt viel Glück schon, ne? Mhm. Der Schlag ins Grün, der ist einfach zu lang gewesen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel Adrenalin drin war. Und es ging ja da hinterm Grün wirklich sehr steil ab. Und da hat nicht viel gefehlt. Dann hätte er den Ball da im Wasser versenkt. Und dann, gut, da hat er sich mit einem Weltklasse-Schlag befreit. Ja, und dann war es auch wieder Pech. Vielleicht hatte er da vorher mit dem zweiten Schlag das Glück schon überstrapaziert. Aber ansonsten, es hat einfach in Summe einfach nicht gereicht. Und gerade die Backline von Matsuyama war halt schlicht und einfach nicht gut genug gestern, um einen Major zu gewinnen. Und ich glaube, dass da der Faktor Glück oder Pech fand ich jetzt bei Matsuyama gar nicht so entscheidend. Denn er hat bis zur 17 gebraucht, bis er auf der Backline das erste Paar gespielt hat. Wären das vorher alles Birdies gewesen, wäre das ja kein Problem. Da waren aber leider 4 Bogies dabei. Mhm. Deswegen denke ich, ist das schon, geht das in Ordnung, dass Matsuyama da gestern nicht gewonnen hat.
Kevin Kistner, der hatte nach 2 Runden ja an der Spitze gelegen, 2-mal eine 67 gespielt, sich das Wochenende dann aber vor allen Dingen auf der Backnine und vor allen Dingen auch auf der Green Mile verhagelt. Eine 72 und eine 74 zum Abschluss ließen ihn dann nochmal runterfallen auf den geteilten 7. Platz. Er sprach auch hinterher gegenüber der Presse über seine Runde.
It's probably more pressure than a regular tour event, but it's still a lot of fun. You know, it's just, that last finish is just brutal. I had driver 5-iron, 5-iron, driver 5-iron and we don't do that much on tour.
Robin, bei ihm vielleicht auch so ein bisschen die Unerfahrenheit in solchen Situationen. War der Druck zu groß?
Definitiv. Da kommt dann einfach nicht so viel hinten raus. Das wird dann schwierig für ihn. Und wobei er ja eigentlich echt solide gespielt hat, muss man sagen. Nur dann ist die Sache, da ist jemand wie Justin Thomas, der ist dann einfach hungriger gefühlt, weil er eben bei der US Open, wie wir schon gesagt haben, das Ding so ein bisschen aus den Händen gegeben hat und jetzt diesen jungen, wilden Hunger hat, das Ding unbedingt gewinnen will und dann kommt sowas zustande.
Und damit setzt man sich dann entweder ab oder man fällt eben zurück, wie vielleicht auch Chris Stroud. Desiree, der hat ja in der letzten Woche oder vorletzte Woche die Barracuda gewonnen, also sich auch dann in Abwesenheit der großen Stars, die beim WGC waren, dann in Position bringen können, Turnier gewonnen, bei der Players aufziehen dürfen, hinten raus dann auch ein bisschen Tempo verloren?
Ein bisschen Tempo verloren ist glaube ich, untertrieben, weil seine Scorekarte farblich definitiv, wie soll ich sagen, unauffälliger war auf den Backnine als seine Hose. Schöne Grüße. Hatte ein sehr eigenartiges kariertes Ungetüm da an. Da wird es nicht gelegen haben, da wäre er auf den Backnine nur noch 4 Bogies, ein Double Bogie spielen können und hat sich da wirklich dann damit komplett rausgeschossen mit einer 76 insgesamt. Die Green Mile wirklich charakteristisch in Sand gesetzt mit 16, 17, 18, Double Bogie, Bogie, Bogie. Also da ist es dann einfach, weißt du, wenn es dann schon nicht läuft, dann ist dann auf so einem Stretch natürlich dann irgendwie alles dahin. Und da ist er dann noch viel weiter zurückgefallen, als es eigentlich ursprünglich, was heißt absehbar war, aber so. Also es war an Beginn der Backnine klar, es wird schwierig, wenn da jetzt auf einmal so viele aus dem Dickicht hervorkommen. Mhm. Wie eben auch Molinari und auch Oosthuizen, die da noch um den Sieg mitspielen auf einmal, dem dann nicht standzuhalten, ist ihm, glaube ich, nicht vorzuwerfen. Dafür hat er einfach die Erfahrung noch nicht. Aber wie gesagt, es war dann halt einfach wirklich nichts mehr zu holen auf den Backnine für ihn und deswegen wirklich dieser Downfall auf einen geteilten 9. Platz, wobei du sagen musst, für Chris Stroud, ohne jetzt respektlos zu sein, ist ein geteilter 9. Platz bei einer Major immer noch eine super Platzierung und vielleicht kann er sich da einen Tag später auch drüber freuen, der wirklich sehr, sehr gut Runden gespielt hat mit 68, 68, 71 und nur die Schlussrunde einfach jetzt, naja, da würde ich fast sagen, auch den Nerven so ein bisschen zum Opfer gefallen ist.
So sieht's dann aus, aber wenn man drauf guckt, schlaggleich mit Jason Day und Matt Kuchar, das hätte er vor dem Turnier sicherlich locker unterschrieben. Und ein weiterer ist auf dem geteilten 9. Platz, den haben wir vor wenigen Wochen bei der Porsche European Open in Hamburg das erste Mal so richtig aus nächster Nähe über 4 Runden und vor allen Dingen als Turniersieger sehen können. Robin, du warst ja auch in Hamburg mit vor Ort, als mein Sportradio.de live übertragen hast, hast du ja für golfpost.de auch berichtet. Jordan Smith, geteilter 9. beim Major.
Ja, Wahnsinnsergebnis. Es ist das erste Major, das er gespielt hat, jetzt direkt nach seinem Sieg bei der Porsche European Open, nach seinem Premierensieg. Wenn wir mal die zweite Runde von ihm rausnehmen, war das einfach hervorragendes Golf. Und jetzt beim ersten Major direkt Top 10 zu erreichen in so einem Starterfeld. Wir haben nach der Porsche European Open hier bei dir, bei euch, bei Nur Golf drüber gesprochen, dass wir von Jordan Smith noch ziemlich viel erwarten dürfen. Und ich glaube, das haben wir jetzt schon gesehen, was wir da noch erwarten dürfen, dass der Junge definitiv sich mal richtig da oben reinspielen kann in diese Gruppe. Und jetzt haben wir nämlich neben John Rahm auch endlich noch einen zweiten jungen Wilden, sodass uns die Amerikaner da nicht den Rang ablaufen mit Justin Thomas, Jordan Spieth, Ricky Fowler etc., sondern das ist für mich einer, der zum Beispiel mit John Rahm auch einfach so eine neue Ryder Cup-Generation einläuten kann. Wenn der bis nächstes Jahr auf diesem Niveau weiterspielt, dann ist der absolut ein Kandidat schon mal für Le Golf National in Paris, für den Ryder Cup, wenn es dann darum geht, den Titel zurückzuholen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Vorstellung, die er da abgeliefert hat.
Thomas Björn wird den Notizzettel sicherlich schon rausgenommen haben und sich schon mal ein paar Daten zu Jordan Smith notiert haben. 70, 75, 70, 68 seine Rundenergebnisse hier und der geteilte 9. Platz. Am Ende 17 Plätze ging es für ihn nochmal nach oben. Wir sprechen gleich noch über zwei, die nicht so weit oben standen, von denen man sicherlich mehr erwartet hat. Jordan Spieth nämlich und auch Rory McIlroy, die werden gleich noch Thema sein. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, da schauen wir gleich genau auf deren Runden.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nur Golf auf meinsportradio.de, heute wieder mit den Kollegen von golfpost.de, mit Tobias Hennig und mit Robin Bulitz. Die beiden sind wieder mit von der Partie und wir sind dabei, die PGA Championship noch ein bisschen aufzuarbeiten, haben über die Spitze, über die Sieger schon gesprochen. Jetzt sprechen wir über zwei, die ja ein bisschen enttäuscht waren nach ihren Ergebnissen, über Rory McIlroy, der als geteilter 22. ins Ziel kam, und über Jordan Spieth, der am Ende geteilter 28. wurde, der eigentlich vorhatte, den Karriere Grand Slam bei diesem Major dann auch einzutüten, aber es hat einfach nicht funktioniert, ging für ihn ja schon nicht gut los. Und was die Analyse seiner eigenen Runden ergeben hat, das hat er gestern der Presse erzählt.
I mean, it was honestly, it was nothing other than just execution on the greens. I felt like my striking was pretty good, not quite where it has been, but for the last, you know, month or so, but that's been phenomenal. So it was still good. I've been driving the ball really well the last 2 weeks, which is better than even the Open or Hartford. So it's just a matter of making putts. And I started to really go through. I went through 18 holes on the weekend of some really nice putting after I kind of figured something out in the rain delay. What was it? When did we have the rain delay? Friday. Right before we went back out, I kind of figured out.
Also er hat was in seinem Putting gefunden, was er noch ein bisschen verbessern musste, und aus seiner Sicht hat sich das dann am Wochenende gleich ausgezahlt. Tobi, wie hast du ihn gesehen?
Ja, hat er insgesamt zwei übergespielt. Mhm. Gerade die Finalrunde war ja eigentlich nicht schlecht. Okay, der hat mal wieder einen Moment mit zwei Bällen ins Wasser dabei gehabt auf der 7. Immer so ein kleiner Masters Backflash. Aber ansonsten war es okay. Was ich eigentlich so schön finde, also irgendwie finde ich es auch schön, dass er nicht gewonnen hat, weil ich wirklich glaube, dass diese Dominanz, die sich manch einer zu erhoffen scheint, was ich gar nicht so richtig verstehe, dass der Junge jetzt irgendwie wirklich innerhalb von 2 Jahren den Karriere-Grand Slam macht und vielleicht zum Dominator wird oder so auf der PGA-Tour und auch bei Majors. Ich bin da gar nicht so ein Riesenfreund von. Ich finde das viel cooler jetzt zu sehen, dass es so viele verschiedene Sieger gibt, so viele First-Timer, die alle noch sehr jung sind und wir meiner Meinung nach auf eine Zeit zu steuern, in der es halt wirklich sehr viele Leute gibt, die große Turniere gewinnen können oder generell Turniere gewinnen können. Und ich finde das doch eigentlich viel, viel spannender und viel schöner, als zu wissen, okay, Tiger spielt mit, also gewinnt Tiger und es geht nur um den zweiten Platz. Und ja gut, jetzt zu dem Turnier an sich. Ich meine, Top 30 Finish bei einem Major, was soll man sagen? Das ist ja kein schlechtes Ergebnis, ne? Mhm. Aber klar, ich meine, es treten halt alle an, um da zu gewinnen. Und auch Jordan Spieth ist halt am Ende von gewissen Sachen, von seiner Form abhängig, gerade von seinem Putten abhängig. Und ich meine, oft genug hat ihm auch schon irgendwie sein Spiel vom Tee im Stich gelassen. Da ist er ja sowieso nicht der Stärkste. Wenn das stabil ist, ist er immer vorne dabei, insofern er Putts macht. Und gut, dass diesmal vor allem an den ersten beiden Tagen der Putter nicht so richtig wollte. Vor ein paar Wochen haben wir noch darüber geredet, wie eben der Putter auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet hat bei der Open. Ja. Es kann halt einfach nicht immer funktionieren.
Ja, es muss eben dann auch alles zusammenkommen, Robin, weil Tobi eben die Dominanz angesprochen hat, die viele herbeisehen. Du bist auch wahrscheinlich eher einer von denen, die sagen, oh, möglichst breites Feld und dann solche mega spannenden Runden wie gestern.
Ja, definitiv. Wenn ich mir die Runde gestern angucke, genau so eine Major-Finalrunde will ich haben. Da sind sechs, sieben Mann oben mit dabei. Da kommen junge Leute mit da rein. Dann spielt da trotzdem einer mit wie Kevin Kisner. Dann ist da ein Japaner wie Hideki Matsuyama dabei. Francesco Molinari spielt noch oben mit. Das ist total bunt durchgemischt. Da von jungen bis erfahrene Spieler, dann mit Louis Oosthuizen auch jemand, der doch schon mal einen Major gewonnen hat. Das ist fantastisch. Genau solche Finalrunden brauchst du, weil dann ist die Spannung hoch. Jeder kann sich mit irgendwem da oben identifizieren und alle fiebern mit. Das ist zehnmal besser, wie Tobi gesagt hat, wenn früher ging Tiger Woods an den Start und es ging darum, wer wird Zweiter. Und hier sind Kumpels mit am Start, Fowler, Thomas, Spieth, dann sind da gestandene Profis mit dabei, das ist der Wahnsinn. Mhm. Das macht wahnsinnig Spaß, dazu zu schauen und ich freue mich auch schon, wenn es mal dann darauf kommt, wenn mal Jordan Spieth, Justin Thomas und Ricky Fowler zum Beispiel, wenn die mal alle ein gutes Major-Wochenende haben, wenn dann die drei Jungs, die wirklich richtig dicke Freunde sind, da mal um so einen Major-Sieg kämpfen. Ich bin mal gespannt, was da dann rauskommen könnte.
Oh, vielleicht kann ich noch eins sagen für alle, die bedauern, dass Jordan Spieth den Karriere-Grand Slam nicht geschafft hat. Es gab ja einen Karriere-Grand Slam jetzt am Wochenende. Und zwar den von Louis Oosthuizen, der es jetzt tatsächlich geschafft hat, bei allen Major-Turnieren mal Zweiter gewesen zu sein.
Und auch das ist eine Leistung. Und die hat er auch auf dem Flieger oder im Flieger gefeiert. Wenn ihr mal bei Twitter schaut, auf seinen Twitter-Account, da könnt ihr auch sehen, wie er den gefeiert hat. Der hat da nämlich eine kleine Playback-Einlage geliefert und ja sehr für die Lacher seiner Umsitzenden im Flieger gesorgt. Habt ihr das Video gesehen?
Selbstverständlich ist natürlich schon auf Golfpost zu finden.
Also guckt auch einfach bei Golfpost rein, da braucht ihr gar nicht dann groß nach dem Twitter-Feed von Louis Oosthuizen zu suchen, golfpost.de eingeben und da kommt ihr dann relativ schnell zum entsprechenden Video. Sehr amüsant, hat er sehr schön gemacht, der Mann, der ja auch fast sich sein Handgelenk demoliert hätte, Robin, als er mit einer Baumwurzel noch kollidiert war.
Ja, das war ein Wahnsinnsschlag. Er ist in die Vollen gegangen am Moving Day. Er lag da kurz dran, stand mit dem Rücken schon an dem Baum. Und alle dachten, er legt den Ball einfach quer zurück aufs Fairway. Aber die Jungs, das haben wir, glaube ich, hier in Quail Hollow, wo der Platz einfach wirklich schwer war und viele Rettungsschläge gespielt werden mussten, aus den Bäumen, unter den Bäumen, aus dem Rough oder so. Da haben wir super Schüsse gesehen und Louis Oosthuizen hat dazu beigetragen, einen von diesen Schüssen, indem er den Ball dort aus dem Gemüse von den Piniennadeln, der lag direkt hinter dieser Baumwurzel, er hat ihn dann aufs Grün gespielt, aber hat da halt so gegen die Baumwurzel gefeuert, dass er sich doch im linken Arm einiges zerrissen hatte wohl, ist dann im Finaltag auch getaped und versorgt sozusagen an den Start gegangen. Vielleicht ist es deswegen nur eine 1 unter geworden. Aber ja, Louis Oosthuizen ist einfach ein sympathischer, super Typ, der immer wieder da oben mitspielt bei Majors. Und ja, es war die Open zum Beispiel vor 2 Jahren, wo er auch wieder oben mit dabei war. Also der ist definitiv ein Spieler, dem ich absolut noch einen Major zutraue.
Also wird er irgendwann sicherlich noch im Köcher haben, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Rory McIlroy, den müssen wir auch verfolgen, werden ihn vielleicht aber in diesem Jahr gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das hat er nämlich gestern dann auch der Presse erklärt. Nach seiner 68er-Runde zum Abschluss, er wolle sich jetzt erstmal Gedanken machen. Wir hören mal rein.
But yeah, right now it's a tough one because I can go out there and I can play and I can shoot decent scores. But when I come off the course, you know, as I said, I feel this left rhomboid going to spasm. Inside my left arm goes numb. So I'm just, yeah, I don't know what to do. I've got this next week off to assess what I need to do going forward. April's a long way away and that's the next big thing on my radar.
Also das nächste große Ziel auf dem Radar, natürlich das Masters dann im April. Das fehlt ihm ja auch noch, um den Karriere-Grand Slam zu vollenden. Tobi, die Verletzung, die er Anfang des Jahres erlitten hat, wirkt also immer noch nach bei ihm.
Ja, es sieht ganz offensichtlich so aus und es ist jetzt auch nicht seine erste Verletzung. Was soll man sagen? Man kann ihm nur alles Gute wünschen. Ich meine, dass mit solchen Verletzungen halt nicht zu spaßen ist. Dafür ist Tiger Woods ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, Martin Keimer hat jetzt verzichtet, der auch sagt, er hat sich seit längerem mit so einer Verletzung rumgeplagt. Ich finde, man kann eigentlich ganz gut sehen, also jetzt, wenn wir Keimer nehmen, es gibt ja auch noch viele andere, wo einfach diese Verletzungen, die Golfpros, die tendieren dazu, das schlicht und einfach nicht auszukurieren, nicht vernünftig auszukurieren. Ich meine, das ist jetzt keine golfspezifische Sache, das ist in jeder Sportart so. Ich meine, das sind alles Profis, da geht's um jede Menge Geld und da sind die Jungs natürlich immer angehalten von Sponsoren und so weiter und Turnierverantwortlichen und allem drum und dran, so schnell wie möglich halt wieder auf die Tour zu kommen, auf den Platz zu gehen. Und das ist dann natürlich gerade für jemanden wie Rory McIlroy, der sich halt in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat und immer als Favorit bei Major-Turnieren geht, vielleicht auch immer ein bisschen eine andere Situation, als wenn jetzt, wenn wir mal sagen, was weiß ich, Scott Brown oder wer auch immer, vielleicht ein eher weniger namhafter Spieler, so eine Verletzung hat. Und da gibt es dann natürlich gewisse Zwänge. Und ich meine, man kann ihm nur raten, das auszukurieren, bis es halt wirklich weg ist. Weil was passiert, wenn man das halt übertreibt und nicht richtig ausheilen lässt? Da gibt es viele Beispiele. Dann ist die Karriere halt mit Anfang 40 unter Umständen hinüber und wenn er jetzt schon irgendwie davon spricht, taubes Gefühl irgendwie im Arm zu haben oder irgendwie Zuckungen und so weiter nach der Runde, da würde ich mir ernsthafte Gedanken machen als Golfer.
Und das macht er dann wahrscheinlich auch, wird dann sicher erstmal eine längere Pause einlegen. Robin, es ist ja nicht nur die Zwänge, oder sind ja nicht nur diese Zwänge, dass sie spielen wollen, spielen müssen, sondern dieses sehr kraftraubende Spiel, was einige auch betreiben. Und Rory McIlroy ist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, sehr mit sehr viel Krafteinsatz zu spielen und auch sehr viel Kraft aufzubauen im Kraftraum. Der hat ja unheimlich an Oberkörpermasse zugelegt in den letzten Jahren. Wurde ihm ja auch öfter schon mal vorgeworfen. Wird ihm das jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis?
Ich glaube, dass ihm das nicht zum Verhängnis wird. Ich glaube vielmehr, dass Rory McIlroy diese Tatsache überhaupt so lange hat dieses Spiel durchhalten lassen. Wenn er nicht diese Masse aufgebaut hätte, dieses Training, dieses Workout, das er macht, als wirklicher Spitzensportler, also der ist meiner Meinung nach ein richtiger Spitzensportler, also vergleichbar mit Footballspielern, Leichtathleten etc., der nimmt die Sache so ernst mit diesem ganzen Training und wenn er das nicht machen würde, dann würde das Spiel, das er auf die Bahn bringt, seinen Körper schon längst das hätte den Körper schon längst zerrissen. Oh. Also wenn ich mir zum Beispiel Leute angucke, nehmen wir mal Ian Poulter, der ist zum Beispiel einen Platz, also der ist jetzt schlaggleich mit ihm dort. Wenn Ian Poulter ein Spiel auf die Bahn bringen würde wie Rory McIlroy, dann könnte der sich nach 2 Monaten, glaube ich, komplett abmelden und dürfte erstmal ein halbes Jahr auskurieren mit den Rippen etc., was der Rory McIlroy eben jetzt hat. Mhm. McIlroy hat so lange durchgehalten, weil er eben so gut durchtrainiert ist etc., aber irgendwann fordert der Körper dann auch mal seinen Tribut, weil eben der Golfsport natürlich extrem komplex ist, was die Bewegungsläufe angeht und was die Beanspruchung angeht. Und die Jungs spielen ja inzwischen eigentlich das ganze Jahr durch. Wir haben es gerade bei Justin Thomas, hat es der Tobi schon erwähnt, dass der seinen ersten Saisonsieg schon im letzten Jahr hatte. Da war die Saison gerade vorbei, da ging es ja direkt weiter. Die Jungs spielen in einer Tour durch, haben im Endeffekt so gut wie kaum Pausen. Und dass dann irgendwann mal kurz Pause ist, kann ich verstehen. Und ich finde es sehr, sehr mutig, Und sehr gut von Rory McIlroy zu sagen, vielleicht seht ihr mich sogar erst zum Masters wieder. Damit setzt er sich durch gegen seine Sponsoren, gegen andere Leute, die ihn beeinflussen wollen, sagen, hier, spiel doch weiter, mach weiter, sondern sagt, nein, jetzt muss einmal komplett gelöscht werden, einmal auf Null gesetzt werden, der Körper muss komplett seine Ruhe bekommen, weil sonst kann ich, er hat vielleicht auch erkannt, dass er sonst einfach nicht den Karriere-Grand Slam schaffen kann. Mhm. Und ich glaube, dass Rory McIlroy noch viel, viel mehr getrieben ist und hinterher ist hinter diesem Karriere-Grand Slam als Jordan Spieth.
Also noch bisschen was im Köcher und ein bisschen was Interessantes in den nächsten Wochen dann, was mit Rory McIlroy passieren wird, wie er sich dann entscheidet und wie er dann vor allen Dingen mit dieser Verletzung dann endlich weiter umgeht, um sie dann komplett auszukurieren. Gleich bei Nur Golf sprechen wir auch noch über die Bedeutung des PGA Championship und auch über die Terminverlegung dann ab der übernächsten Saison. Da wird das Ganze dann ja etwas vorverlegt und dann schon im Mai ausgetragen. Das nächste gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von Golfpost.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Nur Golf hier auf meinsportradio.de, heute mit den Kollegen Tobias Hennig und Robin Bulitz von golfpost.de und wir blicken auf das PGA Championship. In Quail Hollow wurde das am Wochenende ausgetragen. Justin Thomas, der strahlende Sieger. Lasst uns über die Bedeutung des PGA Championships sprechen. Tobias, das ist ja eigentlich immer so, ja, das letzte Major des Jahres gewesen. Viele Fans haben auch gesagt, na, ach, irgendwie ist das nicht so ein richtiges Major-Gefühl, das ist mehr so wie ein anderes Turnier, irgendwie hat nicht so diese Tradition wie zum Beispiel das Masters, wie die US Open oder eben auch the British Open, die ja seit Jahrhunderten schon fast gefühlt ausgetragen werden. Wie ist dein Eindruck jetzt auch unter dem Eindruck der diesjährigen Edition?
Ich habe mir tatsächlich auch beim Schauen phasenweise zwischendurch hin und wieder mal Gedanken genau zu dieser Frage gemacht. Wie finde ich das jetzt eigentlich gerade? Da habe ich irgendwie vom Fernseher gesessen und habe gedacht, tja, ist eigentlich ein geiler Platz. Ja. Und die Stimmung ist ja auch gar nicht verkehrt da. Und ich meine, dass die Jungs alle motiviert sind, gut, das ist, steht ja völlig außer Frage. Aber dann auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie fehlt ja dann doch das Flair, ne? Ich meine, das Ding gibt's seit, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, 1916, glaube ich. Ist das korrekt? Die erste Ausgabe 1916? Ja, und circa. Also hat ja auf jeden Fall, gibt's es schon deutlich länger auch als das Masters und es ist halt irgendwie trotzdem so ein bisschen ungeliebt. Das ist es halt auch schon immer gewesen, das war nie großartig anders. Okay, die PGA ist halt, es ist halt das Turnier der PGA. Da ist ja die Stimmungslage, wenn man die Pros fragt, auch nicht immer unbedingt sonderlich rosig. Das Verhältnis Professionals und ihr Verband. Okay, die PGA, ich weiß nicht, ob sie vielleicht irgendwie auch versucht mit diesem Ding, dass es halt irgendwie das höchst dotierte Turnier sein soll und so weiter, das irgendwie quasi mit Geld aufzublasen, um da irgendwie von der Schiene her es größer zu machen, als es ist. Man sieht halt eigentlich ganz gut, man kann halt man kann halt Flair und Stimmung und so weiter, sowas kann man halt alles nicht erzwingen. Ich will jetzt noch nicht zu viel über diese Terminverlegung reden, aber das wirst du sicherlich gleich noch im Einzel fragen. Genau. Wird, denke ich, vielleicht das Ganze in ein bisschen anderes Licht rücken. Und ja, also wenn du mich persönlich fragst, für mich persönlich ist es absolut, also auf jeden Fall Major Nummer 4. Und ich kann mir auch andere Turniere vorstellen, auf dem Niveau der PGA Championship, die genauso ein Major sein könnten. Und ja, es geht halt weiter auch mit der, wenn man die Trophäe sieht zum Beispiel, einfach da dieser riesen Henkelpot, wo, weißt du, das ist halt genau dasselbe wie, okay, wir machen das größte Preisgeld, so, wir müssen den größten Pot haben. So. das ist halt alles irgendwie so versucht, auf dicke Hose zu machen und alles zu groß und so viel Geld wie möglich. Aber das hilft dir halt nicht weiter, wenn es darum geht, irgendwie so eine Aura um irgendwas zu schaffen, die mit Tradition gefüllt ist, die mit Geschichten gefüllt ist. Und jeder hat irgendwie eine Beziehung, oder jeder, der Golf spielt, jeder, der sich für Profigolf interessiert, hat eine Beziehung zum Masters, hat eine Beziehung zur Open, kann sich irgendwie an diese unfassbaren Collapses bei der US Open erinnern, diese furchtbar schweren Plätze und so weiter. Ja, frag mal einen, was er dir für eine Geschichte zur PGA Championship erzählen kann.
Ja, frag ich den Robin gleich. Robin, hast du eine spezielle Geschichte zur PGA Championship oder siehst du es eigentlich genauso wie Tobias?
Ja, Tobias hat es schon ganz gut beschrieben. Wir haben bei der PGA Championship, sehen wir Jahr für Jahr die Marketingmaschine PGA. Hm. Das ist einfach nur, es geht darum, dieses Major soll Geld machen und soll Geld in die Kassen der PGA spülen. Da werden die Übertragungsrechte an den ersten zwei Tagen an einen Privatsender TNT vergeben. Die haben mit Sport so gut wie gar nichts am Hut, kriegen keine vernünftige Berichterstattung auf Bahn und blamieren sich zwei Tage lang vom Allerfeinsten. Alle laufen Sturm, aber das ist die PGA. Mhm. Da geht es einfach nur um, da geht es um Erfolg der Organisation und da steht der finanzielle Erfolg im Vordergrund und der Sport gerät ein bisschen in den Hintergrund. Enorm schade dieses Jahr, weil wir haben dieses Jahr das perfekte Setup. Das Starterfeld war der Wahnsinn, es waren super Spieler mit oben mit dabei und wir haben die schwierigste PGA Championship aller Zeiten erlebt. Das können wir ohne Probleme festhalten. Der Siegscore ist 5 oder 6 Schläge tiefer als der bei der US Open. Die USGA sitzt, glaube ich, heute zusammen, die komplette Spitze, und überlegt, welcher Platz nächstes Jahr, also ob die US Open Rota geändert wird. Weil das können die auf gar keinen Fall auf sich sitzen lassen. Das ist ein PGA Championship mit einem schwereren, also mit einem niedrigeren Ergebnis unter Paar gewonnen wird als die US Open. Und da geht es jetzt richtig zur Sache. Die Terminverschiebung, gut, ist die Frage, ob das dann auch so zieht oder ob die PGA sich dann noch extremer darstellt, weil es ist einfach zu viel Selbstdarstellung. Tobi hat es schon ganz gut beschrieben. Ein bisschen weniger Selbstdarstellung, ein bisschen mehr den Sport in den Fokus rücken und vielleicht die USGA ablösen, was die schwierigsten Plätze angeht.
Na, wir mal gucken, was denn durch diese Terminverschiebung dann ab 2019 kommen wird. Tobias, das Ganze wird ja dann in den Mai vorverlegt. Die Players rücken in den März, also die Höhepunkte des Golfjahres, alle ein bisschen früher, alle auch vielleicht noch ein bisschen kompakter. Was bedeutet das allein jetzt für die PGA Championship, aber vielleicht auch für den Golfsport insgesamt, für die Öffentlichkeitswirksamkeit?
Fangen wir mit der PGA Championship an. Ich glaube, für die PGA Championship wird es gut sein. Denn wenn wir uns jetzt mal an die letzten Wochen erinnern, wir hatten die US Open, wir hatten WGC, wir hatten die Open, wir hatten viele große Turniere. Und wenn du dann die PGA Championship halt hinter das Masters stellst, die Leute sind halt noch viel heißer darauf. Und da kommt danach noch viel mehr. Und es ist halt nicht mehr irgendwie the season's final major. Warum das eigentlich zum Claim gemacht wurde, ist mir sowieso schon immer eine Frage, ein Rätsel. Aber gut, und das davor zu verlegen, wird der PGA Championship, glaube ich, gut tun. Weil, wie gesagt, die Leute sind heißer auf Golf. Es ist noch nicht so viel gelaufen. Es ist das zweite Major. Das wird gut sein. Die Auswirkungen auf Golf insgesamt sind, glaube ich, extrem. Denn es hat ja Auswirkungen bis runter auf die European Tour sozusagen. Und es gab einen sehr interessanten Artikel, leider nicht auf golfboss.de, sondern beim, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es war bei den Kollegen aus England bei Bankard, CO.UK, wo mal ein bisschen beleuchtet wurde, wer eigentlich im Weltgolf so das Sagen hat. Und da kommt in dieser Hackordnung die European Tour ganz unten. Und wenn wir jetzt versehen, dass dass das Flagship-Event Event in Wentworth in den September geschoben wird und selbst Olympia wichtiger ist als die European Tour und so weiter, das nimmt halt insgesamt schon enorme Ausmaße an und macht sehr deutlich, dass die PGA, die PGA Tour, die USGA und so weiter, die RNA, dass so Verbände und Organisationen doch schon einen wesentlich größeren Einfluss haben als das europäische Golf. Und das europäische Golf muss verdammt aufpassen, dass es da nicht ins Hintertreffen gerückt. Und eigentlich ist, was Keith Pelly gemacht hat, ja eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Und in Wentworth die BMW Championship zu haben als Kickoff für diese Rolex Series. Und da mit Pauken und Trompeten. Und die haben ja echt ein richtiges Feuerwerk da abgefackelt. Das war ja echt ein geiles Event. Mhm. So, und jetzt ist das Ding halt irgendwie auf einmal mittendrin und ist halt nur noch irgendwas. Ja, ich glaube, da wird es Veränderungen geben und das europäische Golf muss zusehen, dass es da irgendwie seine Stimme hörbar mit einbringt und dass es nicht an Bedeutung verliert und sich nicht überrennen lässt von den Entscheidungen, die die Amis für sich treffen, weil sie meinen, das wäre gut für das amerikanische Golf.
Robin, glaubst du, dass Keith Pelly und die European Tour da entsprechendes Paroli bieten kann?
Ja, ich glaube schon, dass sie das hinkriegen. Die Einführung der Rolex-Serie ist schon mal sehr erfolgreich gewesen. Gute Turniere, die da noch kommen. Konzepte, die gegriffen haben, aber auch noch verbessert werden können, gerade wie Tobi schon angesprochen hat, beim Flagship-Event in Wentworth. Das sind Sachen, die funktionieren und ich hoffe, dass es davon mehr geben wird und dass das weiter verfolgt wird, weil nur so kann es gehen. Die European Tour muss flexibel sein, weil sie kann sich nicht ausruhen auf den Lorbeeren wie die PGA Tour. Die PGA Tour wird immer so weiterlaufen und die wird es ewig so geben, weil die Amerikaner, die sind golfverrückt, die haben die Sponsoren dahinter, aber die European Tour macht was und das ist das Gute und damit, da ist Keith Pelly, man kann über ihn sagen, was man möchte, aber da ist er auch der richtige Mann für. Dementsprechend glaube ich, geht es gut weiter und ich freue mich definitiv nächstes Jahr. Wir haben April, Mai, Juni, Juli. Es geht in einer Tour da durch. Ich freue mich, ich habe heute Morgen, als wir ins Büro gekommen sind, zu Tobi schon gesagt, Das letzte Major ist gerade vorbei. Ich freue mich schon wie ein Schneekönig auf das nächste Jahr.
Und anders als Rory McIlroy werdet ihr euch bei golfpost.de und wir bei meinsportradio.de ja jetzt nicht bis April auf die faule Haut legen. Wir werden natürlich die Saison durchziehen, sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour und natürlich auch bei den Damen auf der Ladies European Tour, wenn sie denn irgendwann mal spielt und auch bei der LPGA Tour. Aber das können wir jetzt vielleicht nur ganz kurz nochmal ansprechen, Tobi, die LET, die Ladies European Tour, ist ja auch meilenweit hinter der LPGA Tour zurück, da ist der Abstand aber ja noch viel größer, als das beim Herrengolf ist.
So unglaublich groß. Ich habe leider, kann man mich ja nur hören, ich habe gerade schon beim bloßen Erwähnen des Wortes Ladies European Tour die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen.
Man hat so leicht gehört,
natürlich, ja. Jetzt der Baum aber sowas von am Brennen ist, dass jetzt Ivan Kodabaksch, der Tour-CEO, der Tour-Chef, hat hingeworfen. Er stand seit Wochen und Monaten in der Kritik. Er war jetzt, glaube ich, 3,5 Jahre Chef der Ladies European Tour, hat einige Turniere aufgewertet. Die Preisgelder wurden erhöht bei vielen Turnieren in den letzten 2 Jahren. Das Problem an der Nummer ist, die Turniere, wo das Preisgeld erhöht wurde, war vielleicht 1 oder 2 in Europa, der Rest war halt alles in Asien. Okay, es ist ein globaler Sport, es ist eine globale Tour und so weiter, aber jetzt, ich weiß nicht, ich glaube abzüglich der Majors stehen bei der Ladies European Tour dieses Jahr noch 11 Turniere im Kalender. Spielerinnen aus den Top 5 der Order of Merit gehen Halbtagsjobs nach, um ihr Leben und ihr Training und ihr Golf finanzieren zu können. Da muss ganz dringend was passieren. Da muss Professionalität rein. Da müssen Sponsoren gefunden werden. Da muss so viel passieren. Da muss viel mehr Unterstützung für junge Spielerinnen rein. Es wurde jetzt ja schon offen ausgesprochen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, die LET-Tour zu einer Satellite-Tour, also eine Qualifikationstour für die LPGA zu machen, vergleichbar mit der Symmetra-Tour oder wie wir es hier in Europa haben, mit der Challenge-Tour für die European-Tour. Das sind alles Vorschläge, die sind katastrophal. Das europäische Golf ist im Moment komplett abgemeldet. Die Asiaten überrennen und überfluten im Moment alles. Selbst die Amis haben dagegen zu kämpfen. Und ich sehe das Ladies Europe, das europäische Damengolf im Moment auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit.
Robin, kannst du uns irgendwie Mut machen, dass es da noch wieder bergauf geht, beziehungsweise wer könnte den Kahn da wieder aus dem Dreck ziehen?
Ja, natürlich, ohne Frage. Dieses Wochenende das europäische Ryder Solheim Cup Team holt sich den Titel. Mhm. Zack, das geht ganz schnell. Caro Masson macht den entscheidenden Putt, ist wieder in aller Munde und dann geht die LET-Tour wieder durch die Decke. So würde ich es mir gerne backen, aber ja, es geht wahrscheinlich eher andere Richtung. Mhm. Ja, aber so ein Solheim Cup Sieg für Europa, auch wenn die Chancen nicht so gut stehen, wäre schon mal vielleicht so die richtige Ansage, um da vielleicht auf der Grundlage dann auch in Gespräche zu gehen mit neuen potenziellen Partnern, Sponsoren etc. Dass sich was ändern muss, steht außer Frage. Ob sich was ändern wird, sehen wir in den nächsten Wochen, Monaten. Aber ja, wir bleiben am Ball, aber es wird schwierig. Es wird ganz schwierig, leider. Ja,
wenn ich jetzt auch sehe, dass auf der LET, wer da jetzt zum Interim-Chef gemacht wurde, der gute Mann, das war damals der erste, den Keith Pelly, als er European Tour-Chef gefeuert wurde, als Keith Pelly European Tour-Chef wurde, war der jetzige Interim-Chef der LET der erste, der entlassen wurde. Der ist dann direkt ins Board aufgerückt bei der Ladies European Tour, ist da jetzt Interimschef. Ja, das ist halt Leute, die also woanders nicht untergekommen sind, leiten jetzt diese Tour. Ich will jetzt da auch nicht irgendwie zu viel mich aus dem Fenster lehnen, aber es ist halt wirklich, ich sehe halt auch diesen Solheim Cup. Ich meine, was ist das? Der Ryder Cup, da spielen die besten Golfer der Welt gegeneinander, ist korrekt. Und beim Solheim Cup, wie viele Amis sind denn noch in der Top 10 der Welt? Europäerinnen schon mal gar nicht. Ja. So, was ist das denn? Ja, okay, das ist ein Vergleich Amerikaner gegen Europäer. Aber das hat ja nichts mit den besten Spielerinnen der Welt zu tun oder nur sehr bedingt mit den besten Spielerinnen der Welt zu tun. Ich will nicht nur schwarz malen. Ich meine, ich würde mich ja auch riesig freuen, wenn das klappen würde. Aber ich meine, man sieht es ja auch alle laufen. Ne? Also wer kann, nimmt die Beine in die Hand und geht in die USA und versucht, alles dran zu setzen, auf die LPGA-Tour zu kommen. Ja. Die Ladies European Tour ist, glaube ich, für keine Spielerin hier irgendwie ein Ziel. Das ist nur ein Übergangsziel oder der nächste Schritt in Richtung LPGA. Aber lassen wir es dabei.
Für viele ist es einfach ein Zusatzgeschäft, weil eben die Preisgelder so niedrig sind. Kannst du mit niedrigen Platzierungen dann auch dein Leben dort nicht finanzieren und vor allen Dingen manchmal nicht mal deine Ausgaben decken. Aber wenn du dann natürlich auf die LPGA kommst, dann sehe das bei entsprechendem Erfolg natürlich wieder anders aus. Wir werden die Diskussion über die LET sicher nochmal an anderer Stelle führen, werden auf jeden Fall dann am Wochenende schön auf den Solheim Cup gucken und mal gucken, wer sich denn da am Ende durchsetzen wird, ob das vielleicht auch einen kleinen Push, wie Robin gesagt hat, für Europa gibt. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an die Kollegen von golfpost.de, an Robin Bulitz und an Tobias Hennig für ihre Expertise heute hier bei Nur Golf. Vielen Dank, Jungs.
Danke. Gerne.
Und ihr schaut weiter eifrig natürlich rein auf golfpost.de, lest die Artikel, auch die aktuellen Feedbacks und Zusammenfassungen natürlich zum PGA Championship gibt es bei golfpost.de und über das Golf im Allgemeinen gibt es dort auch ganz, ganz viele Informationen über das aktuelle Turniergeschehen hinaus. Und nächste Woche sind wir hier wieder für euch am Start bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.